Ja, es ist ja so, dass wir vermutlich vor so einer Epidemiewelle stehen. Und mit dieser Epidemiewelle kommt eigentlich auch eine Informationswelle auf uns zu. Oder wir sind schon mit drin. Und das ist ja eigentlich auch so ein Kennzeichen so von dem Zeitalter, wo wir drin sind, ein Informationszeitalter. Du hast Informationen, die kommen auf allen Kanälen, kommen die an die Ahnen. Die kommen über das Radio, über das Fernsehen, über das Internet, über den Computer, über die Zeitung, über Inserat, über Plakatwände. Auf allen Wegen kommen Informationen an die Ahnen. Und alle sagen eigentlich, schau zu mir. Mach, was ich dir sag. Los auf das, was ich dir sag. Und dann stellt sich natürlich irgendwo noch immer die Frage, bei all diesen Infos, die da kommen, bei all denen, die etwas wollen, dass ich es mache und auf sie los, auf wer los ich denn effektiv? Auf wer oder was los ich? Und das ist ja nicht einfach ein neues Phänomen. Es ist einfach so, dass die Informationsflut ein bisschen grösser geworden ist. Aber die Frage, auf wer oder was los ich, die ist schon alt. Und die ist eben auch beim Nehemia präsent gewesen. Die Frage, auf wer oder was los ich. Und ich lese euch jetzt Nehemia Kapitel 6 von 1 bis 14. Sanballat, Tobia, der Araber, Geshem und unsere übrigen Feinde, als die übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücke mehr aufwies. Sanballat, Tobia, der Araber, Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Das ist immer so eine Frage, wie man es betont. Ja, das ist ein Desaster. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten. Wir wollen uns mit dir in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich ihnen einen Boten und ließ ihnen sagen, ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Aufforderung folgen würde. Noch viermal schickten sie mir dieselbe Botschaft. Und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Doch Sanballat sandte mir zum fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand, die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Judäa auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Ich ließ ihm ausrichten. Keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollen uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib uns Mut und Kraft. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn Delais und Enkel Mehatabaels, denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir, wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Ich entgegnete, ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester, ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst hätte ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir war klar geworden, dass Schemaja nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit hatte Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätten sie meinen guten Ruf zerstören und mich zur Zielscheibe des Spottes machen können. Ach Gott, vergiss nicht, was mir Tobia und Sanballat angetan haben. Denke daran, dass die Prophetin Noadia und die anderen Propheten mich einschüchtern wollten. Ja, die Geschichte hier vom Nehemia ist eine Geschichte, wo eben verschiedenste zum Nehemia gekommen sind und haben wollen, dass er ihnen zulässt. Dass er auf sie hören tut. Der Sambalat und der Geshem, die haben einen Boten geschickt und haben gesagt, komm zu uns. Wir wollen uns beraten. Und los du auf uns. Und der Bot, den haben sie 4-mal geschickt. Das ist so etwas wie eine Pop-up-Botschaft. Am PC oder am Handy, oder? 4-mal aufgepoppt. Komm vorbei und los auf uns. Und beim 5. Mal, da haben sie einen offenen Brief geschrieben mit einem Gerücht drin. Und danach ist er zusammengetroffen mit dem Schemaja. Und auch der Schemaja hat gesagt, hey, los auf mich. Du musst dich verstecken, du musst in den Tempel gehen. Alle haben wollen, dass der Nehemia auf sie hört. Das ist ein Merkmal von diesem Kapitel. Und es geht ja uns auch so. Von verschiedensten Seiten wollen Leute, dass wir auf sie hören. Bundesamt für Gesundheit will, dass wir auf sie hören. Uns irgendwie einschränken, wegen dem Virus. Ein Arbeitskollege möchte, dass du auf ihn hörst, wenn er dir irgendein Gerücht möchte weitergeben. Ein Berater, der dir ein neues Geschäftsfeld auftun will, möchte, dass er du auf ihn hörst. Ein Kind von dir möchte vielleicht, dass du auf ihn hörst, wenn es einen Wunsch hat oder eine Idee. Ein Freund will dir einen Tipp geben. Ein Verkäufer ein Produkt andrehen. Ein Politiker will dich als Wähler gewinnen. Ein Inserat möchte dir Angst machen. Also von allen Seiten kommen eigentlich Leute und die wollen, dass wir auf sie hören. Und es ist ja eine entscheidende Frage, auf wer das man hört. Das ist eine lebensentscheidende Frage. Und es ist eben auch eine entscheidende Frage in diesem Text. Denn, auf wer du hörst, auf wer oder was das du hörst, das entscheidet darüber, wo du am Ende landest. Hätte nämlich der Nehemia auf der Sambalat gehört und auf der Geshem, dann wäre er in Ono gelandet. Und Ono, das ist der Ort, wo ihn die anderen kalt gestellt oder kalt gemacht hätten. Ono, das ist der Ort, oder wäre der Ort gewesen, wo eben sein Dienst geendet hätte, der Mutbau zum Erlegen gekommen wäre und Jerusalem, die Vision von dem Jerusalem als Ort vom Frieden wäre gescheitert gewesen. Und hätte der Nehemia auf das Gerücht gelöst, in dem offenen Brief, dann wäre er in Knechtschaft gekommen von Behauptungen. Dann hätte er die Behauptungen in diesem Brief, die hätte sein Denken bestimmt, sein Handeln, sein Reden, hätte die Entschlossenheit von ihm eben untergraben und am Schluss wäre es eben auch so gewesen, dass die Fertigstellung von dieser Mauer nicht möglich geworden wäre. Und darum hat er sofort gesagt, Herr, gib mir Kraft und gib mir Mut, dass ich nicht auf das Gerücht hören tue, sondern weitermachen tue. Und der dritte Ort, wo er landen konnte in diesem Text, das war der Tempel. Und der Tempel, das hat eigentlich so ausgesehen, wie wenn das ein super, sicherer Ort wäre. Aber es war ein Ort mit einem bösen Erwachen. Denn er hätte sich ja gar nicht aufhalten im Inneren vom Tempel. Und zum Glück hat das eben der Nehemia gewusst und hat sofort geantwortet, nein, das geht nicht. Ich bin ja kein Priester, ich darf gar nicht in den Tempel hineingehen. Das funktioniert nicht. Aber hätte er eben darauf gelöst und wäre er hineingegangen, hätte er sich in einem Ort aufgehalten, wo er nicht hätte sein dürfen und wo er am Schluss gefangen gewesen wäre, hinter diesen verschlossenen Tor und er wäre eine leichte Beute gewesen für seine Finde. Und der Mutbau wäre eben auch zu Ende gewesen. Und so sieht man, in diesem Text ist entscheidend gewesen, auf was und wer das der Nehemia gelost hat. Hätte er auf seine Finde gelost, dann wäre es so gewesen, dass der Mutbau nie fertig geworden wäre und er wäre entweder kalt gestellt worden oder kalt gemacht worden. Und uns geht es ja ähnlich mit unserer Vision. Wenn wir darauf hören, auf die Umstände, die uns sagen, ja, das ist doch gar nicht möglich, miteinander, füreinander, Kirche für alle zu sein, dann wird das auch nie passieren. Wenn wir auf die Widerstände hören, die sagen, ja, die Vision kann man nicht umsetzen, dann werden wir mit dieser Vision kaltgestellt. Oder wenn wir auf die Unmöglichkeiten hören, dann wird es am Schluss so sein, dass wir mit unserer Vision auf dem Schrottplatz von Träumen und Visionen landen werden. Denn auf wer oder was, dass du los ist, entscheidet, wo du am Ende landen wirst. Und das gilt eben nicht einfach nur so für Visionsthemen. Und wenn du vielleicht sagst, ja, das mit dieser Vision ist sowieso nicht so mein Ding und so. Das gilt auch für andere Bereiche im Leben. Auf wer oder was, dass du los ist, das entscheidet darüber, wo du am Ende landest. An welchem Ort, dass du dann nachher landest. Nämlich auch persönlich. Auch charakterlich. Auch geistlich. Auf wer oder was, dass du los ist. Entscheidet, wo du landest in deiner Nachfolge, in deiner Beziehung mit Jesus. Wo du beruflich landest, wo du mit deinem Betrieb landest. Letztendlich auch, wo du als Familien und Eltern landen tust. Und es entscheidet natürlich am Schluss darüber, wo du nach dem Tod landest. Auf wer oder was, dass du los ist, entscheidet, wo du am Schluss landen tust. Und wenn du eben auf falsche Ratgeber los ist, dann landest du in Ono. Und Ono ist der Ort, wo der Mensch, wo du in Gottes Augen sein könntest, kaltgestellt wird oder kalt gemacht wird. Weil Leute mit ihren Rotschlägen diese Person kaltstellen oder kalt machen. Es ist dann der Ort, wo Menschen dir zum Beispiel zum Lügner machen, weil sie dich irgendwie mit ihrem Rotschlag in lusche Geschäfte verwickeln. Oder dass sie dir zu Kameradensau machen, indem dass sie dich mit ihrem Rotschlag dazu verleiten, irgendjemanden hängen zu lassen, in der Luft hängen zu lassen. Oder zum Heuchler, indem dass sie mit ihrem Rotschlag dich ermutigen, eine Person zu sein, die du überhaupt gar nicht bist. Oder zum Mittäter machen, indem dass sie mit ihrem Rotschlag dich dazu animieren, bei Mobbing vielleicht mitzumachen und andere Leute zu mobben. Oder als Verräter am Schluss landest, weil dich Leute mit ihrem Rotschlag dazu verführt haben, Jesus zu verleugnen. Ono ist der Ort, wo die Person, wo du sein könntest, in Gottes Augen kaltgestellt wird. Oder eben du mit deinem Dienst kaltgestellt wird. Weil Leute mit ihren Rotschlägen dich dazu verleiten. Und sagen zum Beispiel, ja, komm, hör doch auf, Nachfolge, das lohnt sich doch überhaupt nicht, das bringt doch nichts. Und sie sagen sich, hey, also so eng müssen wir jetzt das auch nicht sehen und so. Da müssen wir ein bisschen offen sein. Gönn dir doch das. Das hast du verdient. Das ist nicht so schlimm. Das ist schon gut. Oder sie sagen, ja komm, hör doch auf, lass doch andere den Dienst machen. Dann musst doch du dir nicht die Finger verbrennen dran. Oder sie sagen, los, jetzt hast du genug gekrampft. Jetzt kannst du mal geistlich in Pension gehen. Jetzt bist du genug alt. Jetzt kannst du dich geistlich pensionieren lassen. Andere Sachen machen lassen. Dort landet er, wenn man eben schlechte Ratgeber hat. Und schlechte Ratgeber, das sind Leute, die dich ausnutzen. Das sind Leute, die dich über den Tisch ziehen. Und die Wärme, die Reibungswärme, die dort entsteht, dir noch als Mitgefühl verkaufen. Das sind schlechte Ratgeber. Zum Beispiel, jemand kommt an einem Gloschen vorbei, oder? Dann hat man schon längere Zeit, hat man gejammert, er hat eigentlich noch Geldsgut, das er vor Gericht hat erstritten. Dann hat er wieder angefangen. Eigentlich noch Geldsgut, das heißt, ihm jemand mal 5000 Franken gegeben, oder? Damit er sich wieder ein bisschen zu Weg findet im Leben. Und dann hat er das einem gegeben, der ihm 20% Rendite versprochen hat. Und das Geld ist natürlich weg, oder? Kannst du dir vorstellen. Das sind Leute, die dich über den Tisch ziehen. Oder die einfach nur sagen, was du gerne hören möchtest als Rotschlag. Sie sagen, reden dir einfach nach dem Maul. Zum Beispiel in Südamerika. Da kannst du einen nach dem Weg fragen und sagen, geht's dort tun? Dann sagt er einfach, ja, er will dir ja nicht irgendetwas Schlechtes sagen, oder? Und dann landest du halt irgendwo noch immer, oder? Aber er hätte dir nichts wollen sagen, was du nicht hast wollen hören. Oder Leute, die nicht wagen, dir zu widersprechen. Angestellte vielleicht, oder? Weil sie denken, ja, der Chef das findet, dann soll er es machen, oder? Also ich sage sicher nicht nein. Oder Leute, die ich ihnen nun in eine Abhängigkeit einmanövrieren, können schlechte Ratgeber sein. Oder die dich von einer Aufgabe ablenken, wie beim Nehemia, wo ihn alle haben davon abbringen wollen, eben weiterzubauen und dran zu bleiben. Und darum ist es wichtig, dass man gute Ratgeber sucht. Und ich glaube, gute Ratgeber sind solche Menschen, die selber Ratschlag holen bei Gott und geleitet sind vom Heiligen Geist. Das sind zum Beispiel gute Ratgeber oder Leute, die im Glauben fit sind, gefestigt sind. Oder eben Menschen, die dir die Wahrheit sagen. Und es war ja hier ein Bericht im Doc über den Thomas Zurbuchen, wo von Heiligen Schwendi jetzt der Direktor ist, der Wissenschaftsdirektor von der NASA. Und er hat in diesem Artikel gesagt, er hat extra zwei Angestellte, die ihm widersprechen. Die sagen, weil eben NASA setzt natürlich verrückte Ideen um, oder? Das ist ja klar, oder? Aber dass er Leute hat, die sagen, nein, das funktioniert nicht, du bist auf dem Holzweg. Und so Leute müssen wir im Leben eben auch haben. Weil wir ja auch ganz komische Ideen haben, was uns noch gut hätte oder was man könnte machen. Und dann ist auch mal gut und einer sagt, nein, das ist ein Seich. Und es ist nichts für dich. Lass die Finger davon. Du bist nicht der Richtige. Ab und zu muss man jemanden haben, der einem die Wahrheit sagt. Und das ist ein echter Ratgeber, ein guter. Oder jemand, der das Potenzial in einem sieht. Der sieht, was aus einem könnte werden, was Gott in einem eingeleitet hat. Oder vor allem Menschen, die den Glauben stärken. Personen, die dir Ratschläge geben, die dein Glauben und dein Vertrauen in Jesus Christus eben stärken können. Wenn du die nicht hast, dann landest du eben in Ono. Ein Ort, wo man eigentlich besser nicht ist. Und wenn du eben auf offene Briefe hören tust, wie eben der Nehemia ja einen bekommen hat, einen offenen Brief, dann plötzlich bist du in der Knechtschaft von Gerüchten. Und Gerüchte, die haben ja enorme Kraft. So, weil Gerüchte, die tun immer so, wie wenn Vermutungen Tatsachen wären. Und da musst du nur eine Zeitung aufmachen und dann wird dir das sofort bewusst, weil ich habe da letzte Woche, habe ich das ermutigt, um als UBS-Präsident zurückzukommen. Hey, das ist einfach eine Tatsache, oder? Der Herr Motti, der wird jetzt dann einfach nachher der Präsident vom Verwaltungsrat. Ein fettiger Bullshit, oder? Stimmt überhaupt nicht. Weil jetzt unterdessen weiss man, dass er jetzt zur Swiss Re geht. Aber Vermutungen werden dir verkauft, vor allem in Schlagzeilen, wie wenn es Tatsachen wären. Und Gerüchte, die tönen so, wie wenn es Tatsachen wären. Und wenn du diesen Tatsachen, oder wenn du diesen Gerüchten glaubst, dass sie Tatsachen sind, dann plötzlich kommst du in Knechtschaft. Vor allem dann, wenn es Gerüchte über dich selber sind. Dann bist du plötzlich der Knecht von dem, wo andere von dir behaupten oder wo andere über dich sagen. Und so wäre das auch bei Nehemia gewesen. Hat er nämlich auf den offenen Brief gelost, auf das Gerücht über ihn da drinnen und was die erzählt haben, was er im Schild führt, dann wäre er der Knecht geworden von dem. Dann hätte er unbedingt müssen schauen, dass er hätte können, die Behauptung widerlegen, dass er König werden will. Er hätte müssen schauen, dass er beweisen kann, dass er keine Propheten angehört hat für das. Und er hätte müssen schauen, dass er hätte können, der König von Persien irgendwie mild stimmen, dass der ja nicht glaubt, dass er ein aufstandener Mann zetteln ist. Dann wäre der Knecht geworden. Und wer bestimmt sie von dem, was andere über ihn gesagt hätten. Und so kann es werden. Sogar mit frei erfundenen Sachen. Und die knechten dich nachher. Und du wirst abhängig von dem, was andere sagen. Du wirst abhängig von ihrer Zustimmung. Du wirst abhängig davon, was sie behaupten. Du wirst abhängig von der Bewertung und vom Applaus von anderen Menschen. Und dann bist du beständig dran, zu überprüfen, wie hoch dass du im Kurs stehst. Das kannst du online machen, oder? Du kannst schauen, wie es aussieht, mit deinen Followern, Freunden, Facebook, Twitter und so weiter. Du kannst es offline machen, indem du überall Bestätigung versuchst, zu überkommen von Menschen, damit du irgendwo weisst, hey, wo stand ich überhaupt? Was sagen die anderen über mich? Und du musst dich andauernd rechtfertigen. Für deine Entscheidungen. Das sind dann so Leute, die eigentlich immer sich rechtfertigen für alles, was sie machen. Hast du immer das Gefühl, sie sich rechtfertigen oder sie sich entschuldigen. Immer entschuldigen für das, was sie machen. Und sie wollen unbedingt, dass klargestellt ist, was sie da machen wollen. Und irgendwie völlig übertrieben. Das sind so Anzeichen, dass du irgendwie geknechtet bist von dem, was andere über dich sagen und verbreiten. Und du bist natürlich auch immer damit beschäftigt, andauernd Erwartungen von anderen zu erfüllen, irgendwie Wünsche zu befriedigen, einem Bild zu entsprechen von anderen von dir heim, anstatt das Leben zu leben, was Gott möchte, dass du tust, und die Vision zu leben, die Gott für dein Leben hat. Bist du andauernd in der Knechtschaft? Bist du gebunden, wenn du auf Gerüchte in offenen Briefen hörst? Und so das Dritte ist das, wenn du auf Leute hörst, wie der Schemaja, die dir Angst machen, dann endest du am Schluss im Gefängnis. Und das Gefängnis, das kann im ersten Moment eigentlich noch ganz gut aussehen. Das kann als idealer Ort erscheinen, um sich zu verstecken. Und es kann ein Ort sein wie der Tempel. Der Tempel ist doch der ideale Ort, um sich zu verstecken, wenn man sich das überlegt. In diesem Tempel, der hat ja keine Fenster und nichts gehabt. Wenn die Türen zu gesehen sind, dann hast du nicht mehr gehört, was draussen läuft. Du hast nicht mehr gesehen, was draussen läuft. Und du hast auch nicht irgendwie gespürt, was sich irgendwie anbahnen könnte. Das hat als ideales Versteck ausgesehen. Aber ein Ort, wo man sich aus Angst versteckt, das kann nie ein sicherer Ort sein. Aber es ist mit Sicherheit der Ort, wo die Mut noch der letzte Funken ausblasen wird, dort, wo deine Entschlossenheit ausgeknipst wird, dein Selbstwert kalt gemacht wird, dein Charakter negativ geprägt wird, dein Glaube untergraben wird, wo der Hoffnung die Luft ausgeht, und du mit deiner Vision für dein Leben oder für die Gemeinde oder darüber aus kaltgestellt wird. Und darum hat der Nehemia sofort gesagt, nein, ich renne doch nicht davon. Ich springe nicht einfach davon. Ich lasse mich doch von der Angst nicht gefangen nehmen. Denn er hat gewusst, wenn du auf Menschen hörst, die dir Angst machen, dann endest du am Schluss im Gefängnis. Und das Gefängnis kann auch ganz gut aussehen. So wie der Tempel, ein heiliger Ort. Ein Ort von Gottes Präsenz. Ja, wo hätte man sich denn anders verstecken als dort, wo Gott gegenwärtig ist? Direkt unter seinem Schutz stehen. Ja, da hat ideal ausgesehen und tönt. Und darum hat der Sambala gesagt, also der Schemaja gesagt, hey, gang in den Tempel rein, dort bist du am sichersten, der beste Ort für dich. Dumme ist nur, dass es eben ein Ort war, wo Gott nicht wollte, dass der Nehemia sich aufhaltet. Denn er hätte ja im Inneren vom Tempel gar nicht dürfen sein. Da ist zwar vielleicht ideal ausgesehen der Ort, aber er ist falsch gesehen. Und darum hat Gott nicht wollen, dass er sich dort versteckt. Ein ideales Versteck, wo ihn Gott nicht hätte wollen haben. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben eben auch so ideale Verstecke, die uns aber Gott nicht haben möchte. Zum Beispiel, man versteckt sich hinter einer Fassade, weil man Angst hat, dass die Leute merken, wer man wirklich ist. Oder man versteckt sich hinter Sachlichkeit, weil man Angst hat, Gefühle zu offenbaren. Oder man versteckt sich hinter Ausreden, weil man Angst hat, eine Aufgabe zu übernehmen und Verantwortung zu tragen, die damit verbunden ist. Oder man versteckt sich hinter Abklärtheit, damit man nicht muss zugeben, oder weil man Angst hat, dass andere Schwächen erkennen, Angriffspunkte, die man hat. Oder man versteckt sich hinter Gegenattacken, die man reitet, gegen andere, weil man Angst hat, dass der andere Fehler entdeckt oder anspricht. Oder man versteckt sich vielleicht hinter frommen Standardantworten, weil man Angst hat davor, dass man vielleicht keine Antwort hat auf gewisse Fragen, die man im Glaubensleben hat. Es gibt einen Haufen ideale Orte, wo man sich verstecken kann, wo einem aber Gott nicht haben möchte. Wo nicht Gott nicht möchte, dass wir uns dort verstecken. Denn Gott möchte grundsätzlich nicht, dass wir uns neu mehr verstecken. Gott ruft uns aus unserem Versteck raus. Denn er will ja, dass wir in Freiheit treten. Er möchte, dass wir mutig Schritt gehen, dass wir charakterlich reifen, dass wir als Menschen aufblühen, dass wir Frieden und Freude verbreiten und dass unser Leben von Hoffnung geprägt ist und nicht irgendwie von Angst und sich versteckt. Und darum ruft der Menschen aus ihrem Versteck raus. Und er ruft schon seit Jahrhunderten Menschen aus dem Versteck raus. Und er ruft alle Menschen aus dem Versteck raus. Und er hat schon die ersten Menschen aus dem Versteck rausgerufen. Und er hat schon bei Adam und Eva gerufen. Adam, wo bist du? Adam, wo hast du dich versteckt? Und der Adam hat geantwortet, ich habe dich im Garten gehört rumlaufen. Und ich habe Angst gehabt, weil ich nackt gewesen bin und darum habe ich mich versteckt. Und Gott fragt, wer hat dir das gesagt? Von wem weißt du das? Und in dieser Frage steckt natürlich eine andere Frage drin. Auf wer hast denn du gelost? Und der Adam hat letztlich auf die Schlange gelost. Und weil er auf die Schlange gelost hat, ist er an dem Ort gelandet, wo Gottes Widersacher uns alle haben möchte. An dem Ort, wo man sich eben von Gott verstecken muss. An dem Ort, wo man von Angst bestimmt ist. Wo man irgendetwas verstecken muss. Wo man muss schauen, dass die Leute nicht sehen, wer man ist. Dass man nicht erkannt wird. An dem Ort, wo man von teuflischen Gerüchten bestimmt wird. Weil Adam und Eva sind von einem Gerücht, wo die Schlange in die Welt gesetzt hat, bestimmt gewesen. Ihr Handel ist von dem bestimmt gewesen. Dort möchte er uns haben. Dort, wo wir am Schluss abgeschnitten sind von der Quelle vom Leben. Und dort ist Adam gelandet und Eva, weil sie auf die Schlange gelost haben. Und es ist eben so. Auf wer oder was, dass du los ist, bestimmt dort drüber, wo du, an welchem Ort, dass du landest. Und darum ist es doch so, dass Gott darum ringt, dass wir auf ihn und auf sein Wort hören, damit wir eben nicht dort landen. Weder in Ono noch in der Knechtschaft, noch im Gefängnis, sondern dass wir eben dort landen, wo wir an der Quelle vom Leben sind. Dass wir dort landen, wo unser Leben aufblühen kann. Wo eben Ketten von der Angst können gebrochen werden, Menschen in Freiheit treten, können echt sein und wahrhaftig, wo Menschen ihre Gaben entdecken und ihren Gaben entsprechend sich einsetzen zum Wohl von anderen. Dort, wo die Nachfolge von Jesus Frucht trägt im eigenen Leben und im Umfeld. Dort, wo man eben die Vision, die Gott fürs Leben von uns allen hat, dass wir diese Vision können umsetzen können. Die Vision können erleben. Und dann eben einem Baum gleichen, der gepflanzt ist an frischem Wasser. Und so steht es eben im Psalm 1. Gott möchte, dass wir auf ihn hören, damit wir sind wie ein Baum, der an frischem Wasser steht. Das ist das Bild für unser Leben. Ich lese euch jetzt aus Hoffnung für alle, Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an frischen Bächen. Das ist das Bild, das Gott für unser Leben hat. Sein Wunsch, seine Vision für uns alle. Nicht irgendein Ort, wo man sich versteckt, weil man auf jemanden und etwas gelost hat, wo ein schlechter Rotgräber ist. Ja, wenn du auf Gott möchtest hören und Gottes Wort, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir den Psalm bettend zu singen und nachher einzustimmen in eine Zeit vom Lobpreis. Darf ich euch bitten, dass wir miteinander den Psalm 1 singen. Wohl dem, der nicht wandelt, der ist wie ein Baum. Ja, und die mögen, die dürften doch aufstehen dazu.